Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Therapeutisch gesprochen war diese Zeichentrickserie so eine Art Familienaufstellung der Kleinfamilie, The Flintstones. Die erste von 166 Folgen, die lief heute vor 60 Jahren erstmals im US-Fernsehen. Als Familie Feuerstein fand diese Zeichentrickserie auch in Deutschland, und zwar in Ost und West, in Ost, wenn man West geguckt hat, ihr Publikum. Mein Gesprächspartner war auch darunter, Andreas Platthaus, im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben und dort der Comic-Graphic-Novel-Zeichentrick-Experte. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Väter cholerisch, Mütter besorgt und schwatzhaft, auch wenn die Steinzeit schon etwas her ist. Heute ginge doch sowas gar nicht mehr, oder?
So ganz sicher würde ich mir da nicht sein. Also erstmal haben wir ja wieder Abziehbilder solcher Figuren auch in der aktuellen Politik in Amerika geboten. Das heißt, da würde man das durchaus als ironisch betrachten. Und darüber hinaus würde ich jetzt die beiden Frauen in der Welt der Feuersteins, also Wilma und Betty, doch mal ganz deutlich verteidigen. Bei allen sicherlich wenig emanzipierten Erscheinungsweisen, die sie da sind, sind sie die eigentlich starken Figuren in diesen Familien und dominieren ihre Männer ziemlich.
Mhm. Einblicke in die Steinzeit bieten die Flintstones uns ja weniger, aber Einblicke in die Gesellschaft der Entstehungszeit der 60er ja dann doch.
Unbedingt. Man muss sagen, dass als diese Serie gestartet wurde, also 1960, wir natürlich die Babyboomer-Generation gerade im Entstehen hatten. Wir hatten diesen wahnsinnigen Geburtenüberschuss in den Vereinigten Staaten, relativ große Familien. Und die Familie war das Riesenthema des neuen Mediums des Fernsehens in den 50er Jahren. Und es gab da eine Sketch-Serie, The Honeymooners, die war so erfolgreich, dass wer weiß, wie viele Nachahmer auf den Plan gerufen wurden. Und da überlegten sich zwei Trickfilmer, die vorher vor allem für Tom und Jerry gearbeitet hatten, ob das nicht auch etwas wäre, was man in die Animationsschiene hineinbringen könnte. Und sie entwickelten diese Idee der Familie Feuerstein, der Flintstones, zwei miteinander befreundete Familien, bei denen sich aber eben alles in der Steinzeit abspielte. Und damit bekam das Ganze natürlich eine ganz wunderbare, skurrile Note, in der man Dinge erzählen konnte, die vielleicht mit einem normalen Selbst-Sketch-Programm im Fernsehen nicht so einfach möglich gewesen wären.
Wir haben mal nachgeguckt, die Sendung läuft momentan nirgends im Fernsehen, aber irgendwie ist es ja so, dass die Bilder dennoch sehr präsent ist. Wie haben die das geschafft?
Sie haben erstmal aus der Not heraus die ganze Sache schlichter anlegen müssen, als das in der Kinoanimation vorher der Fall war. Gerade wenn man sich an die frühen Tom und Jerry Folgen, die die beiden Schöpfer Joseph Barbera und William Hanna eben produziert haben, denkt, dann hat man ausgesprochen aufwendige Gestaltungen, wunderbare Hintergrundzeichnungen und sehr, sehr dynamische Figuren im Kopf. Während die Flintstones, wenn man sich diese Bilder nochmal vor Augen ruft, das kann man zur Not ja auch auf YouTube problemlos tun, dann doch eine sehr, sehr schematische Bewegungshaltung haben. Man merkt, da ist relativ billig produziert worden, man hat dieselben Sequenzen immer wieder genommen, die Hintergründe sind sehr, sehr schlicht gehalten. Man konnte fürs Fernsehen einfach nicht so teuer produzieren. Das sollte halbwegs preiswert sein. Wir reden ja auch über 166 Folgen insgesamt. Das hätte auch einfach vom Aufwand her überhaupt nicht funktioniert, das im klassischen Kino-Metier zu machen. Dementsprechend ist es etwas geworden, was aber gerade durch diese simple Erscheinungsweise sich eben auch weltweit ganz fantastisch vermarkten ließ. Und in gewisser Weise ist damit eine Schule der Animation begründet worden, die heute immer noch im Riesenerfolg der Simpsons ihre späteste Auswirkung hat. Und die Simpsons wären ohne die Feuersteins überhaupt nicht denkbar.
Die Zeichner haben sich damals schicke Maschinen ausgedacht, aus Knochen und Gestein. Inzwischen ist ja dieser spielerische Umgang mit der Vergangenheit selbst Vergangenheit. Damals aber war das neu.
Damals war das ganz neu und es ist, finde ich, auch immer wieder ganz interessant, dass zur gleichen Zeit in Europa Asterix als Comic erfunden wurde, also auch ein in gewisser Weise Gegenwartsporträt, was aber zurückgesetzt wurde in eine ganz ferne Vergangenheit. Aber das hatte eben tatsächlich damals offenkundig etwas, was gegen diese Hypermodernität der 50er Jahre in Stellung gebracht werden konnte und natürlich auch eine gewisse Art von Nostalgie erzeugte. Niemand von uns hat die Steinzeit gesehen, niemand von uns hat die Römerzeit gesehen, aber wir alle wissen natürlich eine Menge darüber und irgendwie wirkt das dann doch als so eine Art ganz vertraute Welt, weil ja auch gar nichts mehr daran verändert werden kann. Und das war, glaube ich, der große Kunstgriff, dass man in etwas, was wir alle in Grundzügen kannten, dann plötzlich unsere eigene Zeit hineinprojiziert und dann natürlich ganz, ganz skurrile Dinge machen kann. Steinzeitmaschinen, wie sie ja im Steinbruch der Feuersteins immer wieder zu sehen sind, das hat es natürlich nie gegeben. Aber es ist fantastisch, wenn man sich überlegt, dass das, was einem jeden Tag begegnet, sei es der Presslufthammer im Auto, sei es der Bagger, der in der Baustelle rattert oder sowas, dann plötzlich auch in einer Steinzeitserie über den Weg läuft.
Comics, die sind ja inzwischen zu Graphic Novels geadelt. Anfangs galten sie ja noch als anrüchig, verdächtig, den Untergang des Abendlandes zu beschleunigen. Musste sich auch der Zeichentrickfilm erst etablieren?
Nein, der hatte es leichter und der hatte den Vorzug, dass über Walt Disney seit den 30er Jahren eine Art von Mythos geschaffen worden ist, wo es hieß, das ist eine so neue und zwar spezifisch amerikanische Kunstform, dass zumindest in den Vereinigten Staaten das als allerhöchster ästhetischer Ausdruck auch der Gegenwart betrachtet wurde. Und es war auch durch das Geschick von Disney gelungen, das Ganze auf alle Generationen zu übertragen. Natürlich hatte Zeichentrick vor allem erstmal begonnen, skurrilerweise als Erwachsenenmedium, weil das Ganze fürs Kino gedacht war und Kinder gingen einfach nicht ins Kino in der Stummfilmzeit. Und Disney ist dann erst auf den Gedanken gekommen, daraus ein Familienphänomen zu machen und natürlich auch etwas zu tun, was Kinder ansprechen kann. Und das ist übernommen worden und wurde gerade in den 50er Jahren mit der Hochschätzung der Familie in den Vereinigten Staaten, aber auch sonst auf der ganzen Welt, als überaus adäquate Kunstausdruck betrachtet. Die Comics dagegen, die witzigerweise galten eben immer als so eine Art Bastard der Kultur, weil sie gegen die Literatur gesetzt wurden. Etwas Vergleichbares gab es im Film nicht. Der Film ist ein Medium sui generis und dementsprechend hatte der sich nicht gegen irgendetwas bereits Bestehendes und vor allem Hochgeschätztes zu behaupten.
Sie haben es ja schon verraten, das waren zwei Zeichner. Da stand zwar Hanna-Barbera am Ende immer auf der Leinwand, aber das war keine Frau, sondern William Hanna und Joe Barbera. War Zeichentrick damals Männersache?
Ja, das kann man so generell nun auch nicht sagen, aber man muss ganz klar sagen, an den verantwortlichen Positionen saßen dann doch immer nur die Männer. Es arbeiten viel mehr Frauen am Zeichentrick mit als Männer, aber die hatten all die untergeordneten Positionen. Die mussten das, was irgendwelche Star-Animatoren zeichneten als Entwürfe, dann eben akribisch auf die Zeichentrickfolien übertragen und die Hintergründe anfertigen. Also das, was als wenig kreative Tätigkeit reinweg reproduzierend oder so betrachtet wurde, dann ausführen. Das hat sich dankenswerterweise auch in den 60er Jahren dann geändert, wenn man an eine Künstlerin wie Mary Blair denkt, die für den Look ganz vieler Disney-Zeichentrickfilme dieser Zeit verantwortlich war. Und man könnte auch noch ein paar andere Damen nennen, die damals dann plötzlich erfolgreich wurden. Da hat sich etwas verändert. Aber die Zeichentrickproduktion des Studios Hanna-Barbera, die war, denke ich mal, so patriarchalisch, wie sie am Anfang auch die Flintstones machen wollten.
Vor 60 Jahren wurde die erste Folge der Zeichentrickserie The Flintstones, auf Deutsch Familie Feuerstein, ausgestrahlt. Andreas Platthaus vom Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen war mein Gesprächspartner. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken.